Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Was haben Stauffenberg, der Nahostkonflikt, die vulnerable Gesellschaft und die Klimakrise mit Königin Nofretete zu tun? Sie sind alle für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Also Bücher über Nofretete, über die Klimakrise und über den Nahostkonflikt. Und weil es jetzt nur noch gut 2 Wochen hin ist, bis der Preis verliehen wird, in Hamburg, in der Elbphilharmonie, und weil wir als Deutschlandfunk Kultur Medienpartner dieses Sachbuchpreises sind, deshalb reden wir ja heute über eben die vulnerable Gesellschaft, über die Möglichkeit von Frieden in Nahost und über das Attentat vom 20. Juli. Das nämlich, so lautet die These des nominierten Buchs, bis heute politisch instrumentalisiert wird. Die Lesart, unser Sachbuchmagazin. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Vor 2 Jahren hat diesen Deutschen Sachbuchpreis der Historiker Stefan Malinowski erhalten für sein Buch über die Hohenzollern und die Nazis. Und auch dieses Jahr, da ist wieder ein Buch nominiert, das sich mit dem Adel in der NS-Zeit befasst. Diesmal aber aus einer anderen Perspektive. Diesmal quasi mit dem guten Adel, mit dem Stauffenberg-Attentat. Wobei auch dieses Buch will historische Narrative gerade rücken. Der Titel: Das deutsche Alibi. Mythos Stauffenberg-Attentat, wie der 20. Juli 1944 verklärt und politisch instrumentalisiert wird. Das also der ziemlich lange und ziemlich sprechende Titel. Und geschrieben hat das Buch Ruth Hoffmann. Grüße Sie, Frau Hoffmann.
Ja, hallo. Guten Tag, Herr Raphansel.
Ja, zum gerade Rücken kommen wir gleich noch. Mir ist noch eine zweite Sache gleich aufgefallen beim Lesen. Eigentlich ist das kein Buch primär über das Attentat und auch nur zum Teil über die Verschwörer. Eigentlich ist es, so habe ich das zumindest wahrgenommen, ein Buch über die Bundesrepublik seit ihrer Gründung bis heute und darüber, was diese Bundesrepublik sich selbst über die Verschwörer erzählt, hat und tut. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ja, so sehe ich das auch. Eigentlich ist es eine Geschichte der Bundesrepublik oder eigentlich eine Geschichte von beiden deutschen Staaten, die sich eben hervorragend an der Rezeption des Widerstands, des Umgangs mit den Widerständlern und der wechselnden Gedenkkultur über die Jahrzehnte entlang erzählen lässt.
Dieses Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944, das wird so gemeinhin als Aufstand des Gewissens, also als Aufstand des preußischen Adels, als Aufstand der Guten in der deutschen Armee, als Aufstand der anständigen Konservativen und so gelabelt. Wann haben Sie zum ersten Mal gedacht, Moment mal, irgendwas stimmt da nicht?
Also ich habe mich schon während meines Studiums mit dem 20. Juli beschäftigt und mir war schon bewusst, dass da auch noch mehr Beteiligte waren, dass es eben auch einen zivilen Teil der Verschwörung gab. Aber tatsächlich war ich dann überrascht, als ich zum 75. Jahrestag mich noch einmal für den Spiegel mit dem Thema beschäftigt habe, wie viel mir auch selber nicht klar war und vor allen Dingen, wie viel in der Öffentlichkeit nicht bewusst ist und wie stark in der Gedenkkultur diese konservative militärische Seite betont wird.
Was war Ihnen nicht bewusst?
Also erst einmal der lange Weg dahin zum 20. Juli, dass das eine viel, viel längere Geschichte hat und dann auch, wie groß dieses Netzwerk tatsächlich gewesen ist.
200 Menschen lese ich bei Ihnen.
Ja, genau. Also das sind eigentlich so die neuesten Zahlen. Die hat Frau Kaiserling-Rehbein herausgefunden durch ganz analytische Netzwerkarbeit. Die hat sich angeschaut, was die Gestapo wusste. Und selbst da kann man sehen, dass die Gestapo nicht mal alles herausgefunden hat. Aber daran kann man hochrechnen, wie viele Menschen da beteiligt waren. Und das ist nur der engste Kreis.
Und das waren eben nicht 200 adlige Generäle, sondern ein breites Bündnis aus verschiedensten gesellschaftlichen und sozialen Gruppen. Mögen Sie die Gruppe mal beschreiben?
Ja, also ganz, ganz heterogen. Also eben nicht nur die Berufsoffiziere wie Stauffenberg, sondern auch Sozialdemokraten, Sozialisten, Nationalkonservative, Linke, Gewerkschafter, Christen beider Konfessionen. Also wirklich durch alle Gesellschaftsschichten und ja, sämtliche politische Weltanschauungen hindurch.
Und da muss man jetzt beim Lesen Ihres Buches den Eindruck gewinnen, dass dieses Vermächtnis von konservativer Seite gekapert worden sei, um daraus politisch Profit zu schlagen. Also ideologisch im Kalten Krieg, aber auch gegen den Sozialismus und eben sogar gegen die SPD in der Bundesrepublik, obwohl die SPD ja nun wirklich die Widerstandspartei schlechthin war. Können Sie das an Beispielen erklären?
Man kann es eigentlich heute überhaupt nicht glauben, aber es hat ganz lange gedauert, bis diese Männer, die wir eigentlich heute als Helden bezeichnen würden, nicht mehr als Verräter galten. Denn also nach dem Krieg galten sie den meisten Deutschen als Landesverräter. Und auch Adenauer hat sich also zu Hause praktisch überhaupt nicht zu ihnen geäußert, hat sich geweigert, den Widerstand zu würdigen. und hat aber außenpolitisch sehr wohl Profit daraus geschlagen, hat gegenüber den Alliierten immer darauf hingewiesen, dass es ja eben dieses andere Deutschland gegeben habe. Und das war natürlich sehr praktisch, weil gerade beim 20. Juli konnte man herausstellen, da hat es eben sogar in der Wehrmacht eine Opposition gegeben. Da waren Adlige dran beteiligt, also eigentlich die Schichten, die vorher ja den Nationalsozialismus mitgetragen haben, maßgeblich. Und das war einfach praktisch außenpolitisch. Und so hat sich dann peu à peu eben dieses Narrativ herausgebildet und der zivile und vor allen Dingen der linke Teil der Verschwörung geriet so mehr und mehr in Vergessenheit.
Ich muss da gleich an Julius Leber zum Beispiel denken, junger sozialistischer SPD-Abgeordneter. Der war ja sogar als künftiger Innenminister vorgesehen. Wie konnte das passieren, dass sogar so jemand aus dem Gedenken lange herausfällt?
Ich finde es auch erstaunlich. Ich weiß nicht, warum die SPD da so lange gepennt hat sozusagen und nicht ganz entschieden auf ihre eigene Tradition im Widerstand hingewiesen hat. Denn natürlich auch darüber strahlt sozusagen der 20. Juli hinweg oder Stauffenberg hinweg. Denn der entschiedenste und erste Widerstand kam ja von Linken, kam von Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten, ja, und Leuten wie Leber, der ja bis 33 im Reichstag gesessen hat als Abgeordneter der SPD. Und es ist eigentlich überhaupt nicht zu verstehen, warum die SPD nicht gleich nach dem Krieg Leuten wie er ja ein Denkmal gesetzt hat und entschieden immer wieder darauf hingewiesen hat.
Zumal es ja durchaus die Zeit dafür gegeben hätte, weil, Sie haben das vorhin schon angedeutet, gerade unter Konservativen diese Attentäter, diese Verschwörer ja lange als Verräter galten. Da hätte man die ja von SPD-Seite eigentlich für sich reklamieren können. Können Sie mal beschreiben, wie war die Situation, wie war der Umgang mit den Leuten, die als Verräter gebrandmarkt wurden?
Also im privaten Umfeld haben die tatsächlich Anfeindungen erlebt. Die Kinder wurden in der Schule als Verräterkinder gebrandmarkt. Bei Behörden wurde den Überlebenden oder den Angehörigen der ermordeten Widerstandskämpfer Entschädigungen verweigert, Renten verweigert, mit zum Teil wirklich haarsträubenden Begründungen. Also das ist so die Atmosphäre in den 50er und bis weit in die 60er Jahre hinein, eben weil sich das immer noch hielt und auch in den Behörden nach und nach eben die alten Nazis wieder eingerückt sind und ja, dieselben Leute, die damals schon darüber entschieden haben, dass das eben Verräter sind, die entschieden jetzt noch einmal darüber, dass auch die Angehörigen dieser ermordeten Widerstandskämpfer keine Entschädigungen bekommen von der Bundesrepublik.
Dann sind aber aus diesen angeblichen Verrätern doch Helden geworden und das verdanken wir, so wie Sie das beschreiben, Frau Hoffmann, dem legendären Braunschweiger Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Der hat, da muss ich jetzt mal kurz ausholen, der hat damals einen Rechtsextremisten Ernst Rehmer wegen Verleumdung verklagt, nachdem der Stauffenberg als Landesverräter bezeichnet hatte. Das klingt jetzt erstmal nach einem kleinen Detail, aber eigentlich, so wie Sie es beschreiben, war das ein ziemlich folgenschwerer juristischer Geniestreich von Fritz Bauer, oder?
Ja, Fritz Bauer ist es gelungen, in diesem Prozess juristisch nachzuweisen, erstens, dass das NS-Regime ein Unrechtsstaat war und dass als Folge davon man auch überhaupt nicht von Verrat sprechen kann, weil, und das war einer seiner berühmten Sätze aus seinem Plädoyer, ein Unrechtsstaat überhaupt nicht hochverratsfähig ist. Und es ist ihm gelungen, unter großer Aufmerksamkeit von Presse und Öffentlichkeit, das mit vielen Sachverständigen vor Gericht nachzuweisen und sozusagen höchstrichterlich anerkennen zu lassen.
Jetzt könnte man denken, ist lange her, das waren halt so die ersten Nachkriegsjahre. Ich war doch überrascht beim Lesen Ihres Buches, wie weit diese Konstante, dass der 20. Juli so eine Bezugsgröße ist, wie weit das bis in die Gegenwart reichte. Warum ging denn dieser Streit noch so ewig weiter?
Sie meinen der Streit um den 20.
Juli? Ja, wie er zu bewerten ist, ob er konservativ ist, wer dazugehört und wer nicht.
Also über die Jahrzehnte hat sich das Bild, das man sich vom 20. Juli gemacht hat und auch die Gedenkkultur immer wieder verändert und immer wieder sozusagen neue Richtungen eingeschlagen. Also einerseits die Politik, die den 20. Juli irgendwann für sich entdeckt hat, weil es einfach praktisch war, weil man damit alles Mögliche begründen konnte. Darüber entwickelte sich dann eben nach und nach so eine auch offizielle Gedenkkultur in der Bundesrepublik. Und andererseits hatte man Erkenntnisse aus der Geschichtswissenschaft, die zum Beispiel nachgewiesen hat, dass ja, man es da nicht ausschließlich mit Demokraten zu tun hatte, auch wenn man in der Gedenkkultur so getan hat, als wären die Verschwörer vom 20. Juli im Grunde die Urväter der Bundesrepublik und des Grundgesetzes. Stauffenberg und die anderen Mitstreiter, die ja eher aus dem nationalkonservativen Milieu kamen, waren mit Sicherheit keine Demokraten im heutigen Sinne. Das mindert ihre Leistung nicht, finde ich. Und man muss einfach sehen, dass sie sich ja vom Nationalsozialismus abgewandt haben und auch von ihrer eigenen, zum Teil ihren eigenen Herkunftsfamilien und dann eben für einen Rechtsstaat gekämpft haben. Aber natürlich sind es keine Demokraten. Zweierlei Maß. Die Kommunisten standen immer im Verdacht, tendenziell staatsfeindlich zu sein.
Das ist auch deswegen ein bisschen überraschend, weil, so wie Sie das beschreiben, Stauffenberg und dieser innerste Kreis deutlich weniger Berührungsängste hatten. Wir haben vorhin Julius Leber erwähnt, sehr, sehr linker Sozialdemokrat, der sogar als Innenminister vorgesehen war. Und dann in den jahrelangen Streitereien um das richtige Gedenken. Wo soll gedacht werden? Wer darf sprechen? Wer wird genannt? Und so weiter und so fort. Ja, selbst die Angehörigen sich oft dagegen aussprachen, dass die sozialistischen Mitverschwörer gleichermaßen mitbedacht werden. Können Sie sich das erklären?
Ich denke einfach durch das Gewicht, was der konservative und militärische Teil der Verschwörung im Laufe der Zeit bekommen hat, einfach durch offizielle Gedenkfeiern, dadurch, dass sich zum Beispiel die Bundeswehr bei ihrer Gründung 1955 in die Tradition des 20. Juli gestellt hat, dadurch war einfach das Gewicht viel stärker. Die Gedenkfeiern kriegten zunehmend einen militärischen Charakter und es ist natürlich auch tragisch, dass es ja nicht mehr zu dem Staatsstreich gekommen ist, den die Verschwörer ja eigentlich geplant hatten. Es war ja eben nicht nur ein Attentat, sondern eigentlich auch ein Staatsstreich. Wäre es zum Staatsstreich gekommen, wären auch all die Zivilisten, die bereitstanden, zu allen Ehren gekommen. Selbst wenn es gescheitert wäre, hätte man sich dann vielleicht nach dem Krieg mehr an sie erinnert. So bleibt eigentlich nur über. Es hat ein Attentat gegeben, letztlich war es Stauffenberg und das hat sich auch auf eine Art bei den Angehörigen fortgesetzt.
Ihr Buch bewegt sich bis in die jüngste Vergangenheit und Gegenwart. Haben Sie den Eindruck, dass diese Debatte um dieses Erbe etwas offener geführt wird? Gleichzeitig auf der anderen Seite könnte man auch sagen, mittlerweile sogar die AfD geriert sich als Erbin dieses Widerstandes. Also wie bewerten Sie die jüngsten Jahre?
Also es ist bizarr, dass ausgerechnet die AfD behauptet, in einer Tradition mit Stauffenberg zu stehen. Letztlich ist es aber aus meiner Sicht fast schon konsequent, weil nahezu jede politische Gruppierung und ganz viele Einzelpersonen haben sich da immer das rausgepflückt, was gerade in ihre Agenda passte. Dass die AfD das jetzt macht, ist zwar ein besonders absurder Auswuchs, aber letztlich konsequent.
Mythos Stauffenberg-Attentat schreiben Sie im Titel, wenn wir einen besseren Begriff benutzen sollten, schlicht 20. Juli oder wie, was sagen Sie?
Ja, Mythos Stauffenberg, das hat sich so eingebürgert. Ich lese das immer wieder, auch so in den Medien. Ich wette, dass das jetzt auch zum 80. Jahrestag immer wieder kommt. Das greift natürlich zu kurz. Und Stauffenberg selbst hätte diese Tat auch nicht für sich allein reklamiert. Das gerät darüber eigentlich in Vergessenheit, dass das eine viel größere Geschichte war, mit viel mehr Menschen, mit viel mehr Beteiligten, mit einer viel größeren Vielfalt von Beteiligten, mit einer viel längeren Geschichte und so weiter. Das wird alles durch dieses Mythos Stauffenberg-Attentat verkürzt.
Ruth Hoffmann sagt das und sie ist nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis mit ihrem Buch Das deutsche Alibi. Mythos Stauffenberg-Attentat, wie der 20. Juli verklärt und politisch instrumentalisiert wird. Erschienen ist das Buch im Goldmann Verlag und es kostet 24 Euro. Frau Hoffmann, Dankeschön für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Heute reden wir über die Bücher, die Chancen auf den Deutschen Sachbuchpreis haben. Und nominiert ist auch das neue Buch von Moshe Zimmermann. Niemals Frieden mit einem Fragezeichen, so heißt das. Israel am Scheideweg. Jetzt könnte man erstmal meinen, das ist eins von sehr vielen Büchern nach dem 7. Oktober. Aber Moshe Zimmermann, das ist eben nicht irgendwer. Moshe Zimmermann ist einer der großen, prominenten Historiker Israels. Geboren 1943 in Jerusalem, später war er dort dann auch lange Professor für neuere Geschichte und auch in Deutschland hat er gelehrt. Und über ihn und vor allem über das Buch natürlich spreche ich jetzt mit unserem Rezensenten Offa Waldmann. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Rapanzel.
Sie kennen ja Moshe Zimmermann auch persönlich. Mögen Sie ihn mal beschreiben, charakterisieren?
Also Moshe Zimmermann ist sozusagen ein Abbild des alten Israel oder wie man in Deutschland gerne auf Israel schaut, sehr europäisch geprägt, sehr westlich geprägt, den Werten des Humanismus zutiefst verpflichtet und mit einem, muss man sagen, mit einem ständigen Witz in der Sprache. Und das ist auch unabdingbar, wenn man über Moshe Zimmermann redet, er ist immer bereit, die politische Weltlage mit HSV-Anekdoten zu erklären. Er ist ein leidenschaftlicher Fan davon.
Das klingt jetzt sehr humorvoll, weniger schön oder weniger lustig ist. Sie haben ja schon direkt bei der Vorbereitung unseres Gespräches gesagt, dass Sie das Buch lesen als einen Aufschrei von einem der Letzten seiner Generation, der sieht, wie sein Lebenswerk vernichtet wird. Können Sie das erklären?
Also wie gesagt, Zimmermann ist ein Vertreter eines sehr westlich orientierten, liberalen, demokratischen Israel, kompromissorientiert bezüglich der arabischen NachbarInnen des Staates. Also das, was man eigentlich als linker Zionist bezeichnet, ein Verfechter eines jüdisch-demokratischen Staates, wobei beide Teile, also das Jüdische und das Demokratische, gleichwertig sind und sich gegenseitig nicht ausschließen. Alles andere als die gegenwärtige Regierung. Und eben seitdem diese Regierung im Amt ist, seit der sogenannten Justizreform, seit anderthalb Jahren und erst recht seit dem 7. Oktober, sieht Zimmermann, sieht seine Generation wie Israel eben als liberal-demokratisches Projekt, ein Projekt, dem er sein Leben gewidmet hat, von dieser Regierung, von den Kräften, die diese Regierung tragen, an den Abgrund geführt wird.
Wie schreibt er denn über Benjamin Netanyahu, über diese Regierung und auch über den 7. Oktober?
Also erstmal über den 7. Oktober, über den Terror der Hamas. Also dafür hat er starke Bilder, starke Worte. Er verwendet mit die stärksten Bilder aus der jüdischen Geschichte. Er redet von pogromartigen Bildern. Aber eben, er skizziert auch in diesem Buch, wie Israel vor allem seit 1967, seit dem sogenannten Sechstagekrieg, seit der Eroberung der religiös aufgeladenen biblischen Städte im Westjordanland und Ostjerusalem von einem, und nochmal das in seine Worte, von einem messianischen, von einem fanatischen Geist regelrecht entführt wird, von den Verfechtern von Groß-Israel. Mhm. Und er geht so weit, und das ist natürlich brisant zu sagen, dass die Hamas und die Siedlerbewegung sozusagen politische Partner sind in ihrem Bestreben, jegliche Kompromisslösung zu unterminieren. Er geht doch so weit, um einigen Strömungen in der israelischen Politik indirekt eine Mitschuld an den Umständen zu geben, die zum 7. Oktober geführt haben.
Das ist ja eine sehr harsche Kritik, die aber, so wäre jetzt mein Eindruck, in Israel weniger radikal klingt, als sie in Deutschland klingen würde, oder?
Das kann gut sein. Also normalerweise, man ist daran gewöhnt, hier in Israel kürzere Kriege zu führen. Nun dauert dieser Krieg schon seit fast 8 Monaten und man fragt sich schon, wie konnte das so weit kommen? Wie konnte dieser Überraschungsangriff überhaupt gelingen? Hat es etwas damit zu tun, dass diese Regierung seit anderthalb Jahren versucht, Israel grundauf neu aufzustellen? Von daher ist es tatsächlich in Israel, klingt es weniger brisant, und man redet sowieso in Israel, das wäre jetzt meine persönliche Erfahrung, immer etwas offener über das, was hier geschieht, als in Deutschland. In Deutschland ist man immer reservierter.
Also eine sehr klare Kritik von Moshe Zimmermann, und der war ja zeitlebens und er ist auch ein klarer Verfechter einer Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästina. Ich stelle mir vor, es muss für jemanden wie ihn sehr bitter sein zu erleben, dass international jetzt so viele junge, sich als progressiv verstehende zu einem Boykott Israels aufrufen. Und zwar nicht nur ein wirtschaftlicher Boykott, sondern auch ein kultureller, ein intellektueller, also auch ein Boykott israelischer Unis und Wissenschaftler. Also ja auch ein Boykott von Menschen wie Moshe Zimmermann. Beschreibt er, was das in ihm auslöst?
Auf jeden Fall. Und er gibt, so habe ich das gelesen, etwas Zähneknirschen gibt dazu, dass die antisemitischen Geister, die jetzt aus dem progressiven Lager, aus dem sogenannten progressiven, aus linken Kreisen zu sehen sind, dass er diese unterschätzt hat. Gleichzeitig erklärt er kurz und präzise, wieso die Vereinfachungen, mit denen diese Stimmen arbeiten, also vor allem das Lesen der israelischen Geschichte im Lichte des Postkolonialismus, einfach nicht hinhauen, zum Beispiel, wenn man bedenkt, unter welchen Umständen Juden und Jüdinnen nach Palästina ausgewandert sind, wegen Pogrome, wegen des Holocaust. Aber er sagt ganz klar, und das ist übrigens eine Erfahrung, die viele progressive Stimmen in Israel oder aus Israel machen, wir einerseits zwischen der gegenwärtigen israelischen Regierung, andererseits der antisemitischen Israel-Kritik regelrecht zerrieben wird.
Diese Boykottdebatte, die ich gerade genannt habe, die wird ja in Deutschland wiederum vielleicht ein bisschen vorsichtiger geführt, unter anderem dann auch immer unter Verweis auf, Zitat, Israel als Teil deutscher Staatsräson, wobei ich mich da auch immer dran erinnere, wir haben vor einem Jahr schon zum Jahrestag der Staatsgründung hier mit Gästen in der Lesart darüber geredet, was das eigentlich sein soll, die Staatsräson, also ob das jetzt heißen soll, dass die Bundeswehr im Zweifelsfall auch an der Klagemauer stehen würde oder ob vielleicht andererseits die deutsche Staatsräson auch bedeuten könnte, klarer auf eine Zwei-Staaten-Lösung zu drängen. Moshe Zimmermann kennt ja auch die deutschen Debatten sehr gut. Schreibt er was zu Deutschland und dieser sogenannten Staatsräson?
Also Zimmermann weiß natürlich, wie gewichtig seine Stimme ist und ihm ist der deutsche Kontext sehr, sehr bewusst. Deswegen lässt es auf jeden Fall aufhorchen, wie hart er ins Gericht geht mit allen Bundesregierungen der letzten Jahre, vor allem eben seit der berühmten Rede von Angela Merkel vor der Knesset 2008, wo sie über die Staatsräson geredet hat. Und er sagt ganz klar, sie haben vorher beide Möglichkeiten erwähnt, Bundeswehr an der Klagemauer beziehungsweise die Zwei-Staaten-Lösung. Zimmermann sagt, der einzige Weg aus der gegenwärtigen Misere Israels ist die Zwei-Staaten-Regelung. Und Israel kriegt es alleine nicht hin, so nochmal, das sind seine Worte. Und das heißt, Deutschland, falls die Rede von der Staatsräson ernst gemeint ist, müsste eigentlich wesentlich mehr Druck auf Israel ausüben, um die Zwei-Staaten-Lösung herbeizuführen. Und da Deutschland es nicht macht, verkommt die Rede von der Staatsräson eigentlich zu einer leeren Parole.
All das, was Sie da beschreiben, was Moshe Zimmermann schreibt, das macht ja wirklich wenig Mut. Moshe Zimmermann, der bekennt sich, ich habe so ein bisschen ins Vorwort reingeblättert, bekennt sich da ja auch zu seinem Pessimismus, schreibt aber von einem konstruktiven Pessimismus. Heißt das, er zeigt doch irgendeinen möglichen Ausweg?
Das Buch ist seinen Enkelkindern gewidmet und zwar mit einer Anspielung auf Heinrich Heine. Er schreibt am Anfang, denke ich an meine Enkel in der Nacht, ... und jeder kennt die Fortsetzung, bin ich um den Schlaf gebracht. Der Ausweg aus der düsteren Bilanz Zimmermanns und übrigens, ich glaube, selten hat oder nie hat das deutsche Publikum eine dermaßen klare Bestandaufnahme bekommen, wie nah am Abgrund Israel steht und übrigens nicht erst seit dem 7. Oktober. Also nochmal für Zimmermann, der Ausweg daraus ist allein die Zwei-Staaten-Regelung. Ob er immer noch daran glaubt, ob er wirklich daran glaubt, wie gesagt, wenn man auf diese Widmung schaut, dass wenn er an seine Enkelkinder in die Zukunft denkt, ist er um den Schlaf gebracht, das ist wahrscheinlich seine Antwort.
Offer Waldmann über Moshe Zimmermann und sein Buch Niemals Frieden? Fragezeichen Israel am Scheideweg. Erschienen ist das Buch im Propylen Verlag, kostet 16 Euro. Danke, Offer Waldmann.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Demokratie ist eine Zumutung. Also sie ist natürlich auch toll, aber vor allem ist sie auch anstrengend. Schon allein, weil wir ständig mit den dummen Meinungen anderer konfrontiert sind. Und die wiederum sind mit unseren dummen Meinungen konfrontiert. Und manchmal finden wir diese Meinungen auch schlicht so verletzend, dass wir sie gar nicht hören wollen. Gebt solchen Leuten doch bitte keine Plattform. Das sind so Mails, die kriegen wir da manchmal hier im Radio, wenn wir zum Beispiel Interviews mit jemandem geführt haben, dessen oder deren Meinung so eine Zumutung war. Die Rechtswissenschaftlerin und Philosophin Frauke Rostalski hat über genau diese Effekte ein Buch geschrieben. Und sie bezeichnet uns alle als die vulnerable Gesellschaft. Und mit diesem Buch, die vulnerable Gesellschaft, ist sie auch für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Hallo Frau Rostalski.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Heute wird ja oft und gerne und ausführlich gespottet über so eine Schneeflöckchenverletzlichkeit, also Leute, die angeblich nur nicht mit der Wirklichkeit klarkommen. Ist das die neue Verletzlichkeit, die Sie meinen?
Nee, tatsächlich ist das nicht die neue Verletzlichkeit, die ich meine, sondern eine besondere Verletzlichkeit, die sich darin ausdrückt, dass man Risiken gegenüber immer averser wird, also immer mehr darauf bedacht ist, Risiken zu vermeiden und diese Verantwortung dafür, die Risiken zu vermeiden, auch immer mehr dem Staat zuschreibt. Dass also der Staat, ganz vereinfacht gesprochen, immer mehr Gesetze schaffen soll, um den Einzelnen vor Risiken zu schützen, die uns so umgeben.
Und damit dann ja individuelle Freiheiten wiederum einschränkt. Also Sie sind seit Beginn der Corona-Pandemie auch Mitglied im Deutschen Ethikrat und da liegen ja die Beispiele wirklich auf der Hand. Da sind viele Freiheiten eingeschränkt worden, um vulnerable Gruppen zu schützen. Das Buch ist jetzt aber kein Corona-Buch. Wo beobachten Sie das denn noch?
Tatsächlich habe ich auch die Pandemie in den Blick genommen, aber darüber hinaus die jüngeren Rechtsentwicklungen, ich sage mal, der letzten Jahre mir durchgeschaut und dabei festgestellt, dass sich tatsächlich ein Trend ausmachen lässt, dass im Sinne von einem größeren Nachgeben, einer größeren Rücksichtnahme des Gesetzgebers gegenüber Verletzlichkeiten, gegenüber Sensibilität immer mehr Gesetze geschaffen werden. Und da lassen sich viele Beispiele benennen, etwa aus dem Strafrecht, also die Ehrschutzdelikte, die weiter ausgedehnt wurden, die Sexualstrafe, Taten, wo eben auch eine immer weitergehende gesetzgeberische Befugnis geschaffen wurde, um Taten zu ahnden, die bislang gar nicht strafbar waren. Im Bereich der Suizidassistenz, Schwangerschaftsabbruch. Also es gibt da einen ganz bunten Strauß an Themen, die man sich anschauen kann und wo man immer wieder das Vulnerabilitätsparadigma findet.
Und da kann man aber auch sagen, vieles davon ist ja auch ein echter gesellschaftlicher Fortschritt. Also Sie sprachen das Sexualstrafrecht an. Ich erinnere mich, 1997 erst ist die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt worden. Davor hat man das irgendwie so für normal gehalten, dass Männer machen dürfen, was sie denn wollen. Also ist es nicht ein Fortschritt?
Ganz klar. Also Sexualstrafrecht finde ich ein schönes Beispiel. Nicht nur dieser Tatbestand, den Sie gerade genannt haben, sondern auch der Paragraph 177 StGB, also sexuelle Missbrauch, Vergewaltigung, der auch vor einigen Jahren verändert wurde und die sogenannte Nein-heißt-Nein-Regel eingeführt wurde. Vorher war es strafbar, sexueller Missbrauch oder Vergewaltigung nur dann, wenn körperliche Gegenwehr des Opfers geleistet wurde. Dabei wissen wir ja mittlerweile sehr gut, dass die Opfer in solchen Situationen häufig aus psychologischen Gründen schon eine Hemmschwelle haben, sich zur Wehr zu setzen. Und deswegen diese neue Regelung, die vorsieht, dass es gegen den erkennbaren Willen des Opfers die Tat vorgenommen worden ist. Und da würde ich persönlich sagen, wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen, das ist ein großer Fortschritt unserer Rechtsordnung, dass das zu einer Straftat gemacht worden ist. Weil ich finde ganz klar, dass es überhaupt kein Argument ist, zu sagen, das Opfer hat keine Gegenwehr geleistet und deshalb ist es keine Vergewaltigung oder keine sexuelle Missbrauch.
Allerdings, das klingt alles nach einem Aber.
Genau, allerdings, ich war schon im Ansatz, geht es mir in dem Buch auch gar nicht darum, einzelne Vorschriften zu bewerten, sondern aufzuzeigen, dass es diesen Trend gibt. Und meiner Meinung nach müssten wir bei jedem neuen Gesetz, das dieser Verletzlichkeitsrücksichtsnahme folgt, immer wieder als Gesellschaft fragen, ist uns das jetzt vielleicht etwas zu viel? Wird jetzt die Freiheit zu sehr eingeschränkt oder ist das noch ein gutes Nachgeben, also im Sinne von konsensfähig für uns als demokratische Gemeinschaft gegenüber Verletzlichkeit?
Der besondere Clou an Ihrer Argumentation und Ihrer These lautet nun, dass Sie nicht nur schreiben, da wird die Freiheit von, ich sage jetzt mal ein bisschen pauschal, Tätern eingegrenzt, sondern die Freiheit eigentlich von allen, und zwar auch von denen, die geschützt werden sollen. Sie nannten gerade das Sexualstrafrecht. Wo wird denn da das potenzielle Opfer in seiner Freiheit beschränkt?
Ganz genau. Man könnte ja nämlich einfach sagen, na, da wird doch nur Freiheit umverteilt. Mhm. Ja, also im Sinne von dem Starken wird genommen, dem Schwachen wird gegeben. Aus juristischer Perspektive ist das aber einfach nicht ganz richtig. Natürlich wird dem Starken genommen und dem Schwachen wird was gegeben, aber dem Schwachen wird auch was genommen. Und zwar wird ihm Eigenverantwortung genommen. Also die Möglichkeit, die Fähigkeit, sich privat Konflikten auszusetzen oder auch Risiken auszusetzen. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, was sehr aktuell diskutiert wird, Catcalling, für die, die es vielleicht noch nicht kennen, das ist so dieses klassische Hinterherpfeifen auf der Straße, was die meisten ja als eher negativ empfinden würden, wo ich mich auch drunter zählen würde. Aber da wird jetzt eben auch diskutiert, ob man das nicht zumindest als Ordnungswidrigkeit oder als Straftatbestand erfassen sollte. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel. Da sieht man, wenn das jetzt käme, dieses Gesetz, wie wieder ein Raum der privaten Konfliktmöglichkeit genommen wird, weil der Staat rein reguliert. Man kann also unterm Strich sagen, der Einzige, der immer gewinnt, der immer an Freiheit gewinnt, ist der Staat.
Das habe ich nicht verstanden. Welche Freiheit geht Ihnen dadurch verloren, angenommen das Gesetz käme, wenn es strafbar wäre, Ihnen auf der Straße hinterher zu pfeifen?
In dem Augenblick ist dieser Lebensraum reguliert. In dem Augenblick kann eine andere Person mir nicht mehr hinterherpfeifen, ohne dass es ihr verboten ist. Das heißt, das Recht ist zwischen die Personen gerückt.
Aber Sie können sich doch nach wie vor dagegen wehren. Sie können dem immer noch in die Eier treten, um es mal so auszudrücken.
Das sollte ich trotzdem nicht tun. Als Strafrechtswissenschaftler kann ich davon nur abraten.
Aber Sie wissen, was ich meine.
Da, ja, ja, ja,
ihre persönliche Konflikt.
Genau, die Argumentation ist auf einer faktischen Ebene, die Sie vorbringen. Und da haben Sie auch vollkommen recht. Aber ich blicke ja aus einer normativen Brille auf das Problem. Und in dem Augenblick ist es durchreguliert.
Jetzt, Sie vergleichen das auch mit früheren Jahrzehnten, wenn Sie zum Beispiel auch einen anderen Themenbereich anschneiden, nämlich schärfere Gesetze gegen Hassrede, gegen Hate Speech. Mhm. Und dann vergleichen Sie das mit früheren Jahrzehnten und sagen, naja, früher hätte man eigentlich eher empfohlen, sei doch resilienter, wehre dich mehr. Stellen wir uns heute in Ihren Augen einfach nur zu sehr an?
Also, vielleicht komme ich danach zu meiner eigenen Meinung, erstmal zu dem objektiven Befund. Sie machen das ja ganz geschickt. In dem Buch habe ich mich nämlich immer sehr zurückgehalten mit meiner Meinung.
Ja,
das kann ich jetzt
hören.
Hier natürlich nicht. Genau. Also in den 2000er Jahren wurde noch groß diskutiert, ob man zum Beispiel die Beleidigungsdelikte einfach abschaffen sollte. Ob wir uns das als Gesellschaft nicht eigentlich zumuten können und sagen, die, die das trotzdem stört, können das ja auf dem zivilrechtlichen Klageweg untereinander regeln. Ja, also privatrechtlich. Das hat sich ja jetzt wirklich massiv geändert. Und man muss natürlich sagen, die Beleidigungen haben auch eine neue Bedeutung erlangt durch den digitalen Raum. Ja, das hat natürlich schon eine andere Wertigkeit bekommen. viele Menschen verbringen sehr viel Zeit im digitalen Raum und da kann so eine Beleidigung dann eben auch mehr wehtun als vielleicht im öffentlichen Raum. Wenn Sie mich nach meiner privaten Meinung fragen, glaube ich schon, dass wir uns in vielen Bereichen mehr zumuten sollten. Also ich denke, dass eine gewisse Resilienz wichtig ist. Jetzt vielleicht nicht unbedingt im Bereich Beleidigung, aber zum Beispiel im Bereich, wie gehen wir mit Risiken um? Ich nehme mal ein anderes Beispiel, Masernimpfpflicht, angelehnt auch an die Corona-Pandemie. Plötzlich gab es ja diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die Masernimpfpflicht wurde gehalten. Sicherlich unter dem Eindruck der Pandemie. Und hier zeigt sich aus meiner Sicht ein ganz neuer Umgang mit Viruserkrankungen. Und ich glaube, dass wir hier durchaus einiges stärker noch in der Eigenverantwortung belassen hätten sollen, als wir es jetzt mittlerweile tun.
Ein weiteres Beispiel in Ihrem Buch ist auch eins, das immer sofort die Emotionen hochgehen lässt, nämlich Empfehlungen, zum Beispiel an Universitäten für geschlechtergerechte Sprache. Da skizzieren Sie Gefahren von Konformitätsdruck, die ja vielleicht dadurch entstehen könnte. Und da habe ich mich gefragt, es ist ein spannendes Beispiel, auch allein deswegen, weil man es vielleicht auch gerade andersrum erzählen könnte. Weil es gibt ja keine echten Sprachgesetze, die das Gendern vorschreiben. Was es aber gibt, das sind Sprechverbote gegen das Gendern. Also Bayern zum Beispiel hat jetzt das Gendern an Verwaltungen, Schulen, Hochschulen verboten. Also ließe sich das Beispiel nicht besser vielleicht gerade andersrum erzählen, dass da eine anscheinend höchst vulnerable CSU die arme konservative Mehrheit vor dem Gender-Sternchen beschützt und deswegen die Freiheit anderer beschneidet?
Das ist eine unheimlich interessante Entwicklung. Die hat ja so ein bisschen mein Buch überholt. Zu dem Zeitpunkt gab es nämlich diese Gesetze, von denen Sie gerade gesprochen haben, noch nicht. Und sie bestätigt aber trotzdem meine These, würde ich sagen, weil ich ja sage, Vulnerabilität ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Es betrifft nicht etwa nur die Wokies oder so, ne? Wie man ja auch meinen könnte, wie Ihre Eröffnungsfrage ja auch angedeutet hat, sondern es lässt sich überall finden. Und ja, tatsächlich muss man vielleicht auch sagen, diejenigen, die sich besonders angegriffen fühlen durch neue Sprachnormen oder zumindest durch Sprachgewohnheiten, die empfinden sich mittlerweile so als so verletzlich, dass sie das durch Gesetze regulieren müssen.
Tatsächlich ist das eins der Beispiele, was dann auch so ein bisschen zum Schluss Ihres Buches führt, dass Sie nämlich sagen, das durchdringt inzwischen unsere ganze Debattenkultur so, dass das ein Problem für die Demokratie werden könnte. Sie prägen dafür den Begriff der Diskursvulnerabilität. Ich habe da erst gedacht, okay, das ist jetzt ein schickes neues Wort für Cancel Culture, aber Sie meinen doch ein bisschen was anderes und eigentlich auch mehr, oder? Können Sie das erklären?
Ganz genau. Ich will diese Debatte über Cancel Culture ehrlich gesagt gar nicht einsteigen, wollte ich schon gar nicht mit dem Buch, weil so viel darüber gestritten wird, ob es das überhaupt gibt und wer jetzt wen cancelt. Ich finde das alles sehr müßig, denn eine Sache ist tatsächlich überall konsensfähig, nämlich, dass wir sensibler geworden sind im Diskurs. Manche nennen das rücksichtsvoller, andere sagen, man traut sich nicht mehr so viel zu, es läuft auf dasselbe hinaus. Wir neigen immer mehr dazu, Themen, die öffentlich diskutiert werden, ich sag mal Ukraine-Krieg, Pandemie und so weiter, stark moralisch aufzuladen. Und zwar so aufzuladen, dass unsere Meinung mehr und mehr zum Teil unserer Persönlichkeit wird. Was dazu führt, dass wir vulnerabel werden. Wenn dann ein Sachargument kommt, hören wir das nicht mehr als Sachargument, sondern als Angriff auf unsere eigene Person. Mit dem Ergebnis, dass wir auch nicht auf der Sachebene argumentieren, sondern direkt in der Gefühlsebene sind, ad personam beleidigen und dann eben Themen ausschließen, Argumente ausschließen, schlimmstenfalls sogar Sprecher ausschließen.
Das wollen Sie nicht im Sinne des demokratischen Austauschs. Ich lese aber Ihnen, die Verdrängung von Positionen aus dem freien Diskurs muss, wenn überhaupt, über die davor vorgesehenen demokratischen Verfahren erfolgen. Das ist ja so dieser wohltuend unaufgeregte Blick der Juristin. Gleichzeitig habe ich mich auch da wieder gefragt, ob vielleicht bei den Regeln des zivilisierten Diskurses es ja nicht nur um die juristischen Grenzen geht, sondern es geht ja auch um soziale Regeln. Also es gibt Regeln des Anstands, der Rücksichtsnahme und die sind natürlich je nach Zusammenhang völlig unterschiedlich. Also beim familiären Abendessen gelten andere Regeln als im Biergarten, wieder andere als auf einer Podiumsdiskussion, nochmal andere als an der Uni. Aber überall gibt es so soziale Regeln, die ja irgendwie ausgehandelt werden und die eben andere sind als juristische. Haben Sie das vielleicht als Juristin aus dem Blick verloren?
Also ich möchte gar nicht diese unterschiedlichen Sozialnormen, die man da alle haben kann, im ethischen Bereich in irgendeiner Form hier schassen. Also das kann man alles machen. Allerdings muss man eben sehen, und da möchte ich dann noch eine gewisse Lanze für den Streit brechen, dass wir bei diesen Aushandlungsprozessen, von denen ich in meinem Buch spreche, über ganz, ganz relevante Fragen diskutieren. Also wie will unsere Gesellschaft mit dem Klimawandel umgehen? Sollen schwere Waffen in die Ukraine geliefert werden, um jetzt mal eine ältere Debatte nochmal hervorzuholen? Also das sind doch Fragen, da wäre es doch schon verwundernswert, wenn die Emotionen nicht hochkochen würden. Und dann eben zu sagen, naja, aber wir wollen, dass dann alles ganz steril miteinander diskutiert wird und ganz ohne Verletzung, das ist dann für mich keine lebendige Demokratie mehr. Also ich meine, da muss man dann eben auch schon dem Umstand Rechnung tragen, dass es einfach wichtige Themen sind und die die Gemüter bewegen.
Was folgt daraus? Mehr Rücksichtslosigkeit wagen?
Nee, daraus folgt, dass wir uns nach wie vor an die Grenzen des Strafrechts natürlich halten im Diskurs, aber dass wir darüber hinaus auch verstehen, dass es, wie Sie es so schön eingeleitet haben, eine Zumutung sein kann, die Demokratie auszuhalten, aber dass das trotzdem die beste Staatsform ist, die ich mir zumindest vorstellen kann und dass wir deren großen Vorzug, den offenen Diskurs, auch weiterhin nutzen sollten.
Frauke Rostalski sagt das. Sie ist mit ihrem Buch Die vulnerable Gesellschaft, die neue Verletzlichkeit als Herausforderung der Freiheit für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Das Buch ist erschienen bei C.A. Beck, kostet 16 Euro. Und Frau Rostalski, finde ich toll, dass Sie da waren. Dankeschön.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Unser Sachbuchmagazin. Und da reden wir heute über die 8 Titel, die für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert sind. Über 3 der Bücher haben wir jetzt schon gesprochen. Und wollen Sie wissen, was mit den anderen ist? Dann halten Sie sich kurz fest. Die 5 weiteren Nominierten, die waren nämlich schon bei uns zu Gast. Und jetzt nochmal die Titel im Schweinsgalopp, okay? Der erste im Alphabet ist Jens Beckert. Das Buch von Jens Beckert, Verkaufte Zukunft, warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht.
Effektiver Klimaschutz bedeutet Einschränkungen für die Menschen. Das ist politisch unattraktiv, weil zwar die Kosten jetzt sofort anfallen, aber die Ergebnisse dieser Politik häufig erst sehr viel später dann sichtbar werden. Also zu einem Zeitpunkt, zu dem die Politiker selbst, die das zu verantworten haben, auch gar nicht mehr dafür gepriesen werden können, dass sie eine so vorausschauende Politik betrieben haben.
Und das hier, das ist Sebastian Konrad, die Königin über Nofretetes globale Karriere.
Zunächst mal ist ja Nofretete, also wenn wir an die historische Person denken, eine Königin mit politischem Einfluss und Macht. Sie wird aber seit den 20er Jahren erstmal rein auf ihr Aussehen, auf ihre Schönheit reduziert und so fängt auch ihre weltweite Rezeption an. Und es ist erst in den letzten Jahren so, dass sie wieder stärker politisch vereinnahmt wird. Und dazu gehört auch Ägypten, also die Verbindung zwischen dem heutigen autoritären Regime in Ägypten mit dem Pharaonenreich vor mehr als 3000 Jahren, die ist ja in gewisser Weise auch konstruiert. Aber man richtet sich ganz stark gegen erstens die Deutung, die man in Europa häufig findet, nämlich dass die Nofretete irgendwie doch Teil der europäischen Kulturgeschichte sei und irgendwie eigentlich eine Europäerin, wenn nicht gar weiß. Und gegen die Vereinnahmung von vor allem amerikanischen schwarzen Celebrities heutzutage, die sie als afrikanisch und eigentlich schwarz darstellen und für ihre Zwecke auch einspannen.
Auch nominiert Roman Köster mit seinem Buch über Müll, eine schmutzige Geschichte der Menschheit.
Es gibt wenige Konstanten in der Menschheitsgeschichte, aber eine davon ist sicherlich, dass Menschen immer Müll produzieren. Also schon die Neandertaler haben ihre Höhlen vollgemüllt. Und die Archäologie wäre sehr traurig, wenn sie das nicht gemacht hätten, weil sie nämlich sonst sehr, sehr viel weniger über das Leben der Neandertaler wissen würden. Also tatsächlich, Menschen haben immer schon Müll produziert.
Christina Morina, 1000 Aufbrüche, die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren.
Das, was mich zum Beispiel umtreibt, dass die DDR sich eben auch als Demokratie bezeichnet hat, löst ja größtes Unbehagen aus, weil das keine Demokratie war. Aber so einen Blick dafür zu schärfen, dass Demokratie eben auch vereinnahmt wird, postuliert wird, simuliert wird, eine große Mobilisationskraft hat als Idee, als Propaganda-Idee, glaube ich, kommt erst in den Blick, wenn man sich ein bisschen davon auch trennt. Was viele Historikerinnen und Historiker im Vorwort also schreiben, wir müssen die Demokratie retten, ja, indem wir ihre Vielfalt darstellen. So klar müssen wir ihre Vielfalt darstellen, aber ich habe sozusagen den Anspruch, den ein bisschen weiter zu erklären.
Und Markus Villacek über Kant, die Revolution des Denkens. Ist ja immerhin Kant, ja.
Kant ist sicherlich der einerseits tiefste, radikalste, gründlichste Denker, der zugleich eine unglaubliche Spannbreite von Themen bearbeitet hat. Ich denke, dass es seit Aristoteles wenig Philosophen gegeben hat, die in einer ähnlichen Weise Grundlagen der Philosophie in Frage gestellt und neu gelegt haben. Und Kant ist ein unglaublich kühler, analytischer, scharfer Denker. Und zugleich atmen seine Schriften einen tiefen Geist der Humanität. Und das ist vielleicht auch etwas absolut Faszinierendes an Kant.
Alle nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis. Der wird am 11. Juni in Hamburg verliehen, in der Elbphilharmonie. Und Deutschlandfunk Kultur, wir sind Medienpartner des Deutschen Sachbuchpreises. Tschüss, machen Sie es gut. Bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.